meiner Seite, schön, dass du heute Morgen hier bei uns bist, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Noch eine Woche Schule und dann endlich Ferien. Dann endlich Urlaub, zumindest so für einige. Vielleicht ist es dir schon mal so ergangen, zumindest liest man das immer wieder. Man fährt irgendwo hin und dann ist man enttäuscht. Die Werbung schreibt kilometerweißer Sandstrand. Du kommst an, der Strand ist gesperrt. Das Hotel soll direkt am Strand liegen, doch da steht nichts von einer Baustelle gleich nebendran oder der Diskotheke, wo du bis tief in die Nacht nicht schlafen kannst. Oder du bekommst ein Restaurant empfohlen, super Essen, und nach dem Essen ist nicht nur der Geldbeutel leer, sondern dein Magen ist auch nicht gefüllt und lecker war das Essen auch nicht. Enttäuschungen haben wir alle schon erlebt. Und ich bin mir sicher, dass wir auch schon Enttäuschungen erlebt haben in Gemeinden, in der Gemeinde. Die Gemeinde ist kein Ort, wo Enttäuschungen einfach wegbleiben. Vielleicht bist du enttäuscht von dem Pastor, von deinen Geschwistern. Ja, vielleicht bist du von dir selbst enttäuscht in der Nachfolge. Nachfolge heißt auch immer wieder, enttäuscht zu werden. Heute Morgen geht es darum, wie wir mit dieser Enttäuschung umgehen. Es geht um den Bibeltext, den wir gehört haben. Wir gehen also weiter im Haggai, dem Prophet Haggai. Und diejenigen, die Bibeln mit dabei haben, dürfen gerne den Propheten Haggai schon mal aufschlagen. Vom Kontext her gehen wir nochmals zurück bei der ersten Predigt. Da ging es ja um das erste Kapitel. Die Juden kommen zurück von Babylon. Ja, der König schickt sie zurück, um dort den Tempel für Gott zu bauen. Sie kehren freiwillig zurück, ungefähr 538 vor Christus. Das Ziel ist, der Tempel in Israel zu bauen, in Jerusalem zu bauen. Und sie beginnen sehr motiviert. Ein Jahr später fangen sie an. Der Altar steht, schon mal ein erstes Fest wird gefeiert. Doch schon bald kommen Schwierigkeiten auf und es kommt zum Stillstand. Der Tempel wird nicht mehr weitergebaut. Ja, es wird sogar verboten, vom König da weiterzubauen. Und Haggai 1 haben wir gesehen, Gott fordert die Juden dazu auf, baut weiter an meinem Tempel. Es geht nicht, dass ihr in schönen Häusern wohnt und mein Haus eine Ruine ist. Und wir haben damals gesehen, dass auch heute dieses Wort von Haggai in unsere Zeit spricht. Wir leben schön, wir leben gut in schönen Häusern, doch wenn wir hinausblicken in die deutschen Gemeinden, dann sehen wir, wie eben auch die deutschen Gemeinden Ruinen sind. Nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Eine Ruine erinnert uns daran, wie ein Gebäude eigentlich sein sollte. Eine Ruine wird nicht gebaut, damit sie eine Ruine ist, sondern ein Haus wurde gebaut und wurde zu einer Ruine. Heute Morgen wollen wir die zweite Predigt von Haggai anschauen. Haggai 2, die Verse 1 bis 9. Und wir sehen in diesen Versen, wie die Juden eben, also nach dem ersten Kapitel, haben sie angefangen, voller Motivation wieder zu bauen am Tempel. Und Kapitel 2 zeigt uns ein ernüchterndes Bild. Der Lebensstil hat sich wieder geändert. Sie haben resigniert. Sie bauen vielleicht nicht mehr oder zumindest sind sie nicht mehr motiviert bei der Arbeit mit dabei. Und die Frage ist, ja, wieso haben sie denn ihre Arbeit wieder niedergelegt? Oder wieso sind sie nun nicht mehr so motiviert mit dabei? Den Grund lesen wir in Vers 3, wo Gott sagt, wer von euch ist noch da, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und in welchem Zustand seht ihr es nun? Ist es in euren Augen nicht wie nichts? Enttäuschung auf dem Bau. Der alte Tempel, den die Juden, den einige ältere Juden, die nun zurückgekehrt sind, ja noch kannten. Der alte Tempel, gebaut von Salomo, dem Sohn Davids. Wir lesen im 1. Könige Kapitel 5 bis 7, was da alles für Material verwendet wurden, wie herrlich dieser Tempel war. Und einige der zurückgekehrten Juden kannten diesen Tempel noch. Sie wussten, wie prachtvoll dieses Gebäude war. Und nun stehen sie hier und bauen am neuen Tempel an derselben Stelle, und es ist ein erbärmlicher Anblick. Sie erinnern sich, sehen, was aktuell ist, und sie sind enttäuscht. Und ich glaube, das kennen wir sehr gut aus unserem Leben. Der Spruch, ja, früher war auch alles besser. Ich bin überhaupt nicht überzeugt von diesem Spruch, aber der Spruch zeigt die Enttäuschung in dem Leben, der diesen Spruch sagt. Früher war auch alles besser. Und ich glaube, dieser Spruch begegnet uns auch in Gemeinden. Wir haben kürzlich BU-Abschluss gefeiert hier im Gemeindesaal. Der Gemeindesaal war voll. Wir haben zusätzlich Stühle da drüben hingestellt, damit alle einen Sitzplatz finden konnten. Und ich hörte, wie früher eben genau so Gottesdienst gefeiert wurde. Überfüllte Gottesdiensträume hier in Mademühlen. Das ist entmutigend. Das ist auch enttäuschend. Genauso erging es den Juden. Sie erinnern sich an die alten Zeiten zurück. Früher war es besser. Oder du bist enttäuscht aufgrund deiner Erfahrung. Du investierst dich seit Jahren in die Gemeinde, aber du siehst keine Frucht. Enttäuschung kommt, Resignation kommt. Es bringt sowieso nichts. Du bist von Geschwistern enttäuscht. Die Juden schauten nach einem Monat Arbeit auf das, was sie bis jetzt geleistet haben, und sind enttäuscht, wie der Tempel vorhin ausgesehen hat. Nach rund einem Monat Arbeit. Oder wir kennen das aus den Gemeinden, wir erstarren, weil wir erschlagen sind von der Arbeit. Vielleicht hat sich die letzte Predigt herausgefordert und ermutigt, wieder mehr in der Gemeinde zu tun. Aber du siehst nicht, du weißt nicht, wo du anpacken sollst. Es gibt so viel zu tun. Und du sagst dir, das bringt sowieso nichts. Du siehst, wie Gemeinde sein sollte, du siehst, wie Gemeinden sind. Und es ist unmöglich, in deinen Augen etwas daran zu ändern. Du beginnst erst gar nicht mit der Arbeit. Drei mögliche Ausreden, die uns daran hindern, uns in der Gemeinde zu investieren. Und ich denke, wir sind sehr ähnlich, wie es den Juden damals ging. Und Gott schickt den Propheten Haggai zu den entmutigten Juden. Und er sagt ihnen, baut weiter. Und genauso spricht er auch in dein Leben, in mein Leben, bau weiter. Es sind nicht nur einfach Worte, wo du gehorchen sollst, sondern er gibt uns noch eine Begründung mit. Erstens, fass Mut und arbeite, denn ich bin bei euch. Das sagt Gott durch den Propheten zu dem Statthalter Zerubbabel, das sagt Gott zum Hohepriester Jehoshua und das sagt Gott zum Volk. Zu allen, zu ganz Israel, die zurückgekehrt sind, sagt Gott, ich bin bei euch. Und das soll dem Volk, das soll dem Hohepriester und das soll dem Statthalter Mut geben. Und das soll uns heute Mut geben. Sei mutig und arbeite, denn ich bin bei dir. Irgendwie hatte das Volk damals notwendig. Schon im ersten Kapitel, Vers 13, lesen wir, ich bin bei euch. Einen Monat später musste Gott nochmals sagen, hey, hallo, ich bin bei euch. Sei mutig, bau weiter. Und wir begegnen in der Bibel immer wieder, kommen wir an Stellen von Berichten von Menschen, die mutlos waren und wo Gott den Zuspruch gibt, ich bin bei dir. Und ich finde es interessant, wie sich Gott im Prophet Haggai vorstellt. Immer wieder lesen wir, der Herr der Heerscharen, der Gott Zebaoth. Im zweiten Vers, im ersten Kapitel, so spricht der Herr der Heerscharen. Vers 7, so spricht der Herr der Heerscharen. Im zweiten Kapitel nochmals, ganze 6 Mal in diesen 9 Versen spricht Gott davon, ich bin der Gott der himmlischen Heerscharen. Sei mutig. Ich bin der Gott Zebaoth. Er ist der Regent der himmlischen Heerscharen. Und in dieser Situation, wo das Volk niedergeschlagen war, wo das Volk mutlos war, brauchten sie den Zuspruch Gottes, ich bin der himmlische Herrscher über das himmlische Heer. Erinnern wir uns an den Bericht von Elisa, als die Stadt belagert wird, wo er und sein Diener drinstehen, und sein Diener bekommt Angst, weil er das Heer um die Stadt herum lagern sieht. Und was sagt Elisa zu seinem Diener? Fürchte dich nicht, denn die bei uns sind, sind zahlreicher als die bei ihnen sind. Wir haben einen Gott an unserer Seite, der Gott Zebaoth, der Herr der himmlischen Heerscharen. Und dieses Wort, der Gott Zebaoth, verdeutlicht seine Macht. Die Juden sollen wieder Mut haben, ihren Blick auf Gott richten. Er ist der Herrscher von Himmel und Erde. Und er steht an ihrer Seite. Er ist bei ihnen. Gott sagt, sei mutig, denn ich bin der allmächtige Gott. Fürchtet euch nicht. Ich bin der Herr der Heerscharen. Das Volk soll dadurch ermutigt werden. Und im Neuen Testament sagt uns Jesus Christus in Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch, bis ich zu meinem Vater gehe, bis das Ende der Welt kommt, bin ich bei euch. Wer spricht das? Der Gott Zebaoth. Der Gott der himmlischen Herrscher, der Gott der Allmächtige, der Gott, der alles in seinen Händen hält, spricht zu seinen Jüngern, spricht zu dir, spricht zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Wieso sollten wir keine Furcht haben? Weil er die Macht über Himmel und Erde besitzt. Und das sagt auch Jesus Christus, Vers 18 im genannten Kapitel. Egal welche Ängste dich bedrücken, egal wovor du dich fürchtest, Jesus Christus hat die Macht darüber. Das soll Ermutigung für uns sein. Wenn du mutlos bist, wenn du voller Furcht bist, Jesus Christus hat die Macht darüber. Es ist interessant, in welchem Kontext das steht im Matthäusevangelium. Wann sagt er das? Als er den Jüngern einen klaren Auftrag gibt. Macht zu Jüngern. Und zwar wo? Weltweit. Geht hinaus. Macht zu Jüngern. Tauft sie, lehrt sie, das zu halten, was ich euch geboten habe. Diese Zusage Gottes, dass er bei uns ist, ist nicht einfach, damit du, damit ich ein gemütliches Leben haben. Es ist die Zurüstung, damit wir den Mut haben, das zu tun, wofür er gestorben ist, wofür er uns berufen hat, damit wir in der Nachfolge vorangehen, damit wir Jünger machen. Und das kann uns Angst machen, das kann uns mutlos machen. Genau in diese Situation spricht Gott, ich bin bei dir, ich bin der Gott Zebaoth, damit ihr den Auftrag erfüllen könnt. Schlussendlich haben wir die Befähigung, natürlich dadurch, dass Jesus Christus den Heiligen Geist gesandt hat, der uns befähigt, aber spricht uns die Worte zu. Habt keine Angst. Seid nicht voller Furcht, sondern seid furchtlos. Der Zuspruch Gottes, dass er bei uns ist, soll uns also ermutigen, die Werke Christi zu tun. Das heißt, die Werke, die er uns vorher vorbereitet hat. Das heißt, so zu leben, wie Gott es möchte. Das heißt, deine Gaben in die Gemeinde zu investieren. Das heißt, das Evangelium bezeugen dort, wo er dich hingestellt hat. Und ein zweites, fasst Mut und arbeitet, denn ich baue mein Haus. Vers 3 ist so entmutigend, wenn Gott sagt, dieses Bauwerk, woran ihr baut, ist nichts. Gott spricht an, was der Mensch denkt, wenn er dieses Bauwerk sieht, wo sie daran arbeiten. Und die Menschen erinnern sich an den alten Tempel, wie schön er damals war. Es ist entmutigend für die Juden, die bauen, sich investieren. Stell dir vor, du arbeitest an diesem Tempel und derjenige, der neben dir arbeitet, sagt, was wir hier machen, ist ein Dreck. Der Tempel vorhin, das war ein richtiger Tempel. Ich weiß nicht, mir würde es keinen Spaß machen, so zu arbeiten. Das ist einfach demotivierend. Aber Gott spricht Mut in diese Situation. Wir haben gesehen, er spricht Mut in diese Situation, weil er sagt, ich bin bei euch. Und das zweite ist, weil ich mein Haus baue. Vers 7b. Ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit. Er erfüllt das Haus mit Herrlichkeit. Wer sorgt dafür, dass der Bau gelingt? Vers 6. So spricht der Herr der Heerscharen, noch in eine kurze Zeit, dann erschüttere ich den Himmel und die Erde und das Meer und das Festland. Er wird erschüttern. Ja, noch einmal steht hier sehr wahrscheinlich ein Bezug auf den Berg Sinai, wo Gott eben die Gebote den Israeliten gegeben hat. Doch hier ist es umfassender. Nicht nur einfach die Erde erschüttert, nein, der Himmel erschüttert. Das Wasser, ja, das Festland, alles wird erschüttert werden. Ich erschüttere die Nationen. Und der Hebräerbrief nimmt diese Gedanken auf, die uns hier Gott durch den Propheten Haggai sagt. Er zitiert diesen Vers und Vers 27 lesen wir dann die Auslegung davon. Dieses noch einmal zeigt, was erschüttert wird, weil es zum Geschaffenen gehört. Das wird verändert, damit bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Die Welt wird erschüttert werden. Die Welt wird vergehen werden. Doch das, was kommt, hat ewigen Bestand. Wir erinnern uns hier sehr stark an Offenbarung 21, wo Gott eben sagt, ich schaffe alles neu. Wer wird dafür sorgen, dass dieser Tempel in Ewigkeit Bestand hält? Gott. Und interessant ist, was sagt uns der Verfasser des Hebräerbriefes? Was ist die logische Konsequenz daraus, wenn es etwas gibt, was ewig Bestand haben wird? Darum wollen wir, die wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein und Gott dienen, wie es ihm gefällt, mit Scheu und mit Ehrfurcht. Wir werden ein zukünftiges Reich empfangen, das unerschütterlich ist. Und das wird aufgrund des Vers 27 eben etwas, was ewig Bestand hat. Das werden wir empfangen. Und darum lasst uns voller Furcht, voll Ehrfurcht vor Gott, ihm dienen. Und zwar schon heute. Im ersten Kapitel von Haggai, da haben wir davon gelesen, dass eben die Menschen damals falsche Prioritäten gesetzt haben. Ja, sie haben dafür gesorgt, dass sie ein schönes Leben haben, haben aber vergessen, das Haus Gottes zu bauen. Heute, denke ich, ist es nicht viel anders. Wir schauen und sorgen dafür, dass wir ein gutes Leben haben, aber wie es den Gemeinden geht, ist uns egal. Gott wird die Erde nochmal erschüttern, damit das bleibt, was ewig Bestand hat. Darum sollen wir jetzt schon in der Gemeinde arbeiten. Darum sollen wir uns jetzt schon für das Reich Gottes investieren, das Evangelium in die Welt hinaustragen. Vers 8 in Haggai: Mir gehört das Silber, mir gehört das Gold. Interessant ist, wer gab den Auftrag, diesen Tempel, von dem Haggai hier spricht, wer gab den Auftrag, diesen Tempel zu bauen? Ein heidnischer König. Wer sorgt dafür, dass der Tempel wieder gebaut werden kann? War das Zerubabel, war das der hohe Priester, war das der Volk? Nein, es war Gott. Er hat den König, den heidnischen König, den Auftrag gegeben: Bau mein Haus. Und er hat es gemacht, er hatte diesen Befehl gegeben, dass eben der jüdische Tempel wieder gebaut werden soll. Und wer hat dafür bezahlt? Der heidnische König. Esra Kapitel 6, da lesen wir das, dass eben der heidnische König dafür bezahlt, dass der Tempel wieder gebaut wird. Mir gehört das Silber, mir gehört das Gold, sagt Gott. Und wir sehen bei diesem Tempelbau, wie das wortwörtlich so ist. Er benutzt einen heidnischen König, damit sein Tempel gebaut wird. Vers 9: Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die frühere. Interessant ist ja, dass dieser Tempel, der hier unter Zerubbabel gebaut wird, der Tempel ist, der länger Bestand halte als der erste Tempel. Ja, er war größer als der erste Tempel. Und wir sehen, wie König Herodes sogar noch diesen Tempel noch größer, nochmals größer gemacht hatte als diesen Zerubbabelschen Tempel. Aber interessant ist, wir lesen nirgends, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllte. Beim ersten Tempel sehen wir, wie Salomo bei der Einweihung des Tempels, Bericht von Salomo, wie wir eben sehen, dass der Tempel erfüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes. Davon lesen wir nichts bei diesem zweiten Tempel. Gott erfüllte dieses Haus nicht mit seiner Herrlichkeit. Wir sehen im Neuen Testament, ja, Jesus Christus war darin, in diesem Tempel, aber ich denke nicht, dass das die Erfüllung ist, dass eben dieser Tempel mit seiner Herrlichkeit gefüllt wird, sondern ich denke, hier spricht Gott von dem zukünftigen Tempel, ja, vom tausendjährigen Tempel, der mal bestehen wird, hier auf Erden, wo eben Gott auch diesen Frieden den Menschen geben wird, was wir auch in Vers 9 lesen. Warum soll das Volk an diesem Tempel arbeiten? Weil Gott sein Haus baut. Und damit sind wir auch bei uns. Wir haben mit unseren Entmutigungen angefangen. Entmutigt in der persönlichen Evangelisation. Du betest für jemanden Bestimmtes, vielleicht für deine Familie, Geschwister, Freunde. Ja, du sprichst immer wieder mit ihnen über Gott. Das geschieht keine Bekehrung. Du siehst keine Frucht. Du bist entmutigt durch die Gemeindearbeit. Du weißt, wie die Gemeinde sein sollte. Und du blickst in die Gemeinden und siehst, es ist nicht so. Du siehst, die Liebe sollte das Merkmal der Nachfolger Christi sein. Und du blickst in die Gemeinden, wie oft wir eben nicht von Liebe getrieben sind. Du blickst in dein Leben und siehst, wie du eigentlich in der Heiligung vorangehen solltest. Aber wie es kein Vorangehen ist, sondern ein Stolpern. Es ist eigentlich klar und deutlich, was uns Jesus Christus hier in Haggai sagen möchte. Es ist eigentlich logisch und es ist eigentlich das, was wir eigentlich schon alle wissen. Aber so oft vergessen, Gott baut sein Haus. Er sorgt für die Bekehrung. Er sorgt dafür, dass seine Gemeinde eben nicht untergeht. Ob Bekehrungen, ob geistliches Wachstum in deiner Gemeinde, in unserer Gemeinde Gott schenkt es. Wir sind nur die Werkzeuge, die Gott gebrauchen möchte. Und darum die Frage, baust du an Gottes Haus? 1. Korinther 3,16 sagt Paulus, er sagt Gott, wir als Gemeinde sind der Tempel, sind das Haus Gottes. Baust du an der Gemeinde? Wirkst du mit in der Gemeinde? Die Gabe, die dir Gott gegeben hat, investierst du die Gabe in die Gemeinde? Oder bist du entmutigt? Was hindert dich daran? Gott sagt, arbeite, sei nicht entmutigt, sondern voller Mut, arbeite an der Gemeinde, weil ich bei dir bin, weil ich mein Haus baue. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort, das heute noch Gültigkeit hat. Ja, dass du heute zu uns sprichst durch dein Wort. Und wir danken dir für diese großartige Zusage, wo wir in Matthäus Evangelium oder wo wir auch jetzt in Haggai gehört haben. Du bist bei uns. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir können voller Mut vorangehen. Ja, Herr, und du siehst, wo wir vielleicht entmutigt sind, wo wir vielleicht resigniert haben, ja, wo wir Ängste haben. Wir legen das vor dich hin, Herr, schenke du Mut. Gib uns die Gewissheit, dass du bei uns bist. Ja, und schaffe in uns ein Herz, so wie wir auch im Haggai 1 gehört haben, dass du unser Herz füllst. Dass wir dein Herz, dein Haus bauen, dass wir Gemeinde bauen, dass wir Evangelium in die Welt hinaustragen, so wie du das von uns möchtest. Herr, gebrauche du uns dazu. Amen.